Mikropolitik. Wenden Organisationsmitglieder bewusst Macht- oder Einflusstaktiken an, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen, spricht man laut Neuberger 1985 von Mikropolitik. Das Präfix Mikro bezieht sich auf die Systemebene, auf der das politische Handeln stattfindet. Mikropolitik bedeutet Politik im Kleinen durch einzelne Akteure oder Gruppen und grenzt sich von der offiziellen Unternehmenspolitik ab. Vielmehr gedeiht Mikropolitik in den organisationalen Grauzonen, das heißt überall dort, wo Prozesse nicht formal geregelt sind, Handlungsspielräume existieren und unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sind. Ein mikropolitischer Akteur instrumentalisiert andere mit dem Ziel, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und sich so fremder Kontrolle entziehen zu können. Die individuelle Zielverfolgung hat dabei Vorrang und kann dazu führen, dass ethische und moralische Grundsätze vernachlässigt oder ignoriert werden. Mikropolitik kann sich sowohl förderlich als auch schädlich auf einen Betrieb auswirken. Während viele Autoren, wie zum Beispiel Mintzberg 1983 oder Gebert 2002, zunächst nur die negative, unternehmensfeindliche und egoistische Seite mikropolitischer Handlungen beschreiben, betont Neuberger 2006 die positiven, funktionalen Effekte. Er sieht Mikropolitik, Zitat, als eine Bedingung dafür, dass der Betrieb überhaupt läuft, Zitat Ende. Mikropolitik hat verschiedene Vorteile, zum Beispiel, dass mikropolitisches Handeln schnelle und unbürokratische Lösungen erlaubt, insgesamt zu einer größeren Flexibilität führt und somit die Anpassungs- und Überlebensfähigkeit einer Organisation sichern kann. Zudem kann mikropolitisches Handeln der Verarbeitung von Frust und Enttäuschungen im Unternehmensalltag dienen. Beispielsweise findet ein wütender Mitarbeiter seine Genugtuung darin, zeitweilig etwas langsamer zu arbeiten oder mit einem Kollegen über den Chef zu lästern. Auch zeigt sich, dass Mikropolitik die Kontakt- und Netzwerkbildung fördert. So stellen die intensive Kontaktaufnahme, das Umgarnen anderer und die Koalitionsbildung beliebte Vorgehensweisen dar, um politische Ziele zu verfolgen. Siehe dazu auch Huber 2001 sowie Vygotda 2003. Mikropolitik hat jedoch auch Nachteile und wird zu einem Problem, wenn kleine Konflikte zu Kämpfen ausarten und Mitarbeiter beispielsweise eine Ressourcenvergeudung in Kauf nehmen, um ihre eigenen Interessen zu sichern. Nach Neuberger sind Bestechungen, Intrigen und Manipulationen Extremformen schädigender Machttaktiken. Je weniger die Ziele des mikropolitisch handelnden Mitarbeiters mit den Organisationszielen übereinstimmen, desto mehr kann er der Organisation schaden. Führung in Gruppen. Traditionell hat sich die Führungsforschung auf individuelle Führungskräfte und vertikale Organisation von Arbeitsaufgaben konzentriert. In den letzten Jahren hat sich die Arbeits- und Organisationsstruktur von Unternehmen allerdings stark verändert. Die Arbeit in Projektgruppen, teilautonomen und virtuellen Teams nimmt zu. Siehe dazu auch Kapitel 3 und 8. Diese Entwicklungen reduzieren die Möglichkeiten einer einzelnen Person, die Führungsaufgaben in einer Vielzahl verschiedener, komplexer Arbeitsgruppen kompetent zu übernehmen und Probleme effektiv lösen zu können. Gerade in Arbeitsgruppen, die eigenverantwortlich arbeiten, stehen Führungskräfte einem Verlust an Kontrolle gegenüber, da sie nicht mehr über alle Vorgänge im Team informiert sein können. Vergleiche Wegge 2001. Auf die Führung in Gruppen kann daher nicht mehr verzichtet werden. Ein Beispiel dafür ist Shared Leadership. Shared Leadership beschreibt einen Führungsansatz innerhalb von Arbeitsgruppen mit dem Ziel gegenseitiger Führung zur Erreichung der Gruppenziele. Die Führung ist laut Pierce und Manns 2005 über ein Team verteilt. So übernehmen nach Carson und anderen 2007 mehrere, wenn nicht sogar alle Teammitglieder Führungsaufgaben wie Motivierung, Orientierung und Unterstützung. Damit unterscheidet sich der Ansatz der geteilten Führung von dem der vertikalen Führung, in der nur eine einzelne Person Einfluss auf andere ausübt. Vergleiche Pierce und Sims 2002. Die Hauptunterschiede zwischen klassischer und geteilter Führung sind im gedruckten Lehrbuch in Tabelle 5.5 dargestellt. Empirische Studien, wie zum Beispiel von Carson und anderen 2007, haben festgestellt, dass Shared Leadership die wahrgenommene Effektivität von Teams erhöht. Auch vermittelt geteilte Führung den Teammitgliedern das Gefühl, die notwendigen Fähigkeiten zur Erfüllung der Aufgaben im Team zu besitzen. Für eine Studie zur wahrgenommenen Teamwirksamkeit siehe Solansky 2008. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Shared Leadership positiv mit dem Transactive Memory im Team im Zusammenhang steht. Siehe dazu auch Kapitel 8. Dies beschreibt das Wissen der Teammitglieder um die Fähigkeiten und Kenntnisse der anderen Gruppenmitglieder und ist wichtig für ein effektives Zusammenarbeiten. Neue Studien haben gezeigt, dass Teams mit Shared Leadership weniger Konflikte erleben, besseren Konsens finden sowie mehr Vertrauen und Zusammenhalt im Team verspüren. Vergleiche Bergmann und andere 2013. Shared Leadership spielt besonders für Top-Management-Teams, welche die Strategie für das gesamte Unternehmen vorgeben, eine wichtige Rolle. So haben Studien gezeigt, dass Shared Leadership die Stimmung in der Zusammenarbeit von Top-Management-Teams verbessert, welches wiederum einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg hat. Siehe Mileski und andere 2012. Generell ist Shared Leadership nach Angaben von Pierce 2004 nicht als Ersatz für vertikale Führungsansätze konzipiert. Damit Arbeitsgruppen ihre Ziele erreichen, benötigen sie Führung von außerhalb und innerhalb der Gruppe. Vergleiche Wegge 1994. Shared Leadership stellt vielmehr den dynamischen lateralen Einflussprozess innerhalb der Arbeitsgruppe dar, welcher die Effektivität des Teams positiv beeinflusst. Neuroleadership. Neue technische Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Neuropsychologie in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt hat. Die Verknüpfung klassischer Führungstheorien mit neurowissenschaftlichen Methoden ist ein Anwendungsfeld der Neuropsychologie im Organisationskontext. Bei Neuroleadership geht es um die Anwendung der Hirnforschung im Bereich Führung. Siehe dazu Gadiri und andere 2012. Das Ziel besteht darin, die biologischen Grundlagen der interpersonellen Beziehung zwischen Führenden und Geführten zu untersuchen, sodass die Effektivität existierender Führungsansätze mit neurowissenschaftlichen Belegen unterstützt werden kann. Vergleiche Rock und Ringlab 2009. Der Neuroleadership-Ansatz macht unter anderem Aussagen zum Change-Management, zur Zielsetzung, zur Strategieentwicklung und zur Entscheidungsfindung. Dabei konzentriert sich die Forschung auf die vier Gehirnsysteme Entscheidungssystem, Belohnungssystem, emotionales System und Gedächtnissystem. Erste Befunde weisen zum Beispiel auf die Bedeutung von Aufmerksamkeit im Führungskontext hin. Eine Hauptaufgabe von Führungskräften besteht darin, neue Ideen zu vermitteln und Änderungen im Arbeitsablauf anzustoßen. Dies ist nur möglich, wenn sie die volle Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gewinnen. Um dies zu erreichen, müssen Mitarbeiter aus ihren täglichen Routinen gerissen werden, um sich vollständig auf die neuen Informationen konzentrieren zu können. Anschließend muss die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter über längere Zeit auf die Veränderungen fokussiert werden, sodass die neuen Ideen stetig im Bewusstsein sind. Nur dadurch können die Änderungen internalisiert und das Denken der Mitarbeiter verändert werden. Trotz der Chance, mit den Methoden der Neurowissenschaften neue Einsichten und Erkenntnisse zum Führungsverhalten zu gewinnen, sieht sich der Neuroleadership-Ansatz Kritik ausgesetzt. So wird vor allem kritisiert, dass altbekannte Theorien lediglich umformuliert und als Neuheiten verkauft werden. Siehe dazu McGregor 2007. Abschnitt 5.3. Blick in die Praxis. Führungsalltag. Nachdem wir die verschiedenen Führungsansätze strukturiert und überblicksweise dargestellt haben, wollen wir nun die Frage klären, was eine Führungskraft bei der Arbeit tut. Dabei sollen drei Themen fokussiert werden: die täglichen Tätigkeiten einer Führungskraft, die Dilemmata, denen sie gegenübersteht, und die Instrumente, die sie zur Führung einsetzt. Führungstätigkeiten. Der Arbeitsalltag von Führungskräften wird oft als hektisch, vielseitig und fragmentiert beschrieben. Kurze Kontaktepisoden wechseln einander ab. Kommunikation macht bis zu 90% des Arbeitsalltages aus, wobei unterschiedliche Kommunikationskanäle, vor allem mündliche, genutzt werden. Die Kommunikation bezieht sich nicht nur auf Untergebene, sondern auch Kollegen und eigene Vorgesetzte wollen bedient werden. Führungskräfte stehen vor der Notwendigkeit, auf ungeplante und unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren und Entscheidungen bei unvollständiger oder zu viel Information zu treffen. Siehe zum Beispiel Juke 2002. Wie auch Abbildung 5.1 im gedruckten Buch zeigt, sind die Tätigkeiten eines Managers sehr vielfältig und breit gefächert. Daher werden sie in 4 Hauptbereiche unterteilt: traditionelles Management, Human Resource Management, Kommunikation und Networking. Erstens. Typische Tätigkeiten eines Managers, die dem traditionellen Management zugeordnet werden, sind Planung und Kontrolle interner Abläufe und Projekte. Dazu gehören vor allem die rationale Analyse der Aufgaben und die Entscheidungsfindung. Zweitens. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist das Personalmanagement oder auch Human Resource Management. Neben Personalauswahl und Entwicklung gehören Maßnahmen zur Motivation und Disziplinierung von Untergebenen sowie Konfliktmanagement dazu. Drittens. Zur Kommunikation gehören der Austausch von Routineinformationen und Abwicklung von Büroarbeit. Sie findet über unterschiedliche Kanäle, zum Beispiel elektronisch versus schriftlich versus mündlich, und Hierarchieebenen statt, zum Beispiel Untergebene versus Kollegen versus Vorgesetzte. Mündliche Kommunikation wird nach Angaben von Lufthansa und anderen 1988 der schriftlichen und elektronischen vorgezogen und erfolgt häufig im Rahmen von Meetings. Viertens. Networking bezeichnet die gezielte Ausweitung von Kommunikationsnetzen. Siehe dazu auch Neuberger 2002 und Juke 2002. Dabei werden vor allem Beziehungen zu anderen Führungskräften auf gleicher oder höherer Ebene unter taktischen und strategischen Gesichtspunkten geknüpft und gepflegt. Ein exemplarisches Netzwerk eines Managers wird auch in Abbildung 5.2 des gedruckten Lehrbuches dargestellt. Erfolgreiche Manager knüpfen weitreichende Netzwerke nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb ihrer Organisation, zum Beispiel auf Firmen-Events, im Rahmen von gesellschaftlichen Veranstaltungen, durch die Mitarbeit in Interessensgemeinschaften oder auch durch den Besuch von Workshops und Kongressen. Auf diese Weise können Manager Netzwerke aufbauen, die sich aus direkten, indirekten und lateralen Kontakten zusammensetzen und Untergebene, Kollegen, Vorgesetzte und Bekannte umfassen. In Zeiten der modernen Informationsgesellschaft werden diese Netzwerke in Social Networks wie Xing oder LinkedIn aufrechterhalten und gepflegt, damit sie später für Informationssammlung, Ressourcengewinnung oder Koalitionen genutzt werden können. Das Aufbauen interpersonaler Beziehungen durch Networking wird als spezifische Kompetenz zur Karriereentwicklung angesehen, die einen wichtigen Faktor der Eigeninitiative zur Karriereförderung darstellt. Vergleiche Thompson 2005. Folglich steht karrierebezogenes Networking mit der Anzahl an Beförderungen, Gehalt und wahrgenommenen Karriereerfolg positiv in Beziehung. Siehe auch Fauré und Dougherty 2004. Dabei ist nach Angaben von Michael und Juke 1993 neben internem Networking im eigenen Unternehmen auch externes Networking für den Karrierefortschritt äußerst relevant. In der Leadership-Studie 2009 von Sauer und Kollegen wurde untersucht, ob die Anzahl an Kontakten mit der Wichtigkeit dieser Kontakte für den eigenen Erfolg zusammenhängt. Es wurde jedoch als bedeutsamer angesehen, die richtigen Personen zu kennen, als eine möglichst große Anzahl an Kontakten zu haben. Führungsdilemmata. Managementsituationen stellen sich selten eindeutig dar. Stattdessen sind sie meistens komplex, mehrdeutig, vage und über die Zeit variierend. Die Vorgaben und Anforderungen an Führungskräfte können sich dabei gegenseitig ausschließen. Siehe zum Beispiel Neuberger 2002. Dadurch werden Manager in ihren Führungstätigkeiten des Öfteren vor Dilemmata gestellt. Um diese lösen zu können, müssen sie eine Entscheidung zwischen zwei gleichwertigen, aber gegensätzlichen Alternativen treffen, wobei für beide gute Gründe sprechen. Die widersprüchlichen Vorgaben entstehen dabei aus den verschiedenen Rollen, die einer Führungskraft zugeschrieben werden. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten, sollen sie einerseits in ihrem Unternehmensbereich Flexibilität und Innovation fördern, andererseits wird verlangt, dass sie die Effektivität der Arbeit durch Prozessoptimierung und Zuverlässigkeit steigern. Siehe dazu Geber 2002. Einerseits sollen sie alle Mitarbeiter gleich behandeln, ohne Bevorzugung oder Vorrechte, andererseits sollen sie auf den Einzelfall eingehen und persönliche Beziehungen mit den Mitarbeitern aufbauen. Sie sollen einerseits Distanz zu ihren Mitarbeitern wahren und ihren Status betonen, um ihre Autorität zu wahren und als Führender wahrgenommen zu werden. Andererseits sollen sie Gleichberechtigung betonen und Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Mitarbeitern zeigen. Dies sind drei exemplarisch vorgestellte Führungsdilemmata, denen Führungskräfte gegenüberstehen. Vergleiche Neuberger 2002. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs: Balancemodell der Führung. Exkurs: Balancemodell der Führung. Im Balancemodell der Führung von Grote und Kauffeld 2007 werden die Führungsdilemmata in 8 Spannungsfelder integriert. Diese werden strukturell den 4 Hauptmanagementbereichen einer Führungskraft zugeordnet. Jedes Spannungsfeld ergibt sich aus der Gegenüberstellung von stabilisierenden und dynamisierenden Kompetenzen der Führungskraft. Stabilisierende Kompetenzen tragen zur Beständigkeit von Arbeitsabläufen und Prozessen bei, während dynamisierende Kompetenzen Veränderungen im organisationalen Kontext ermöglichen. Die 4 Managementbereiche umfassen Aufgaben, Beziehungs-, Veränderungs- und mikropolitisches Management. Siehe auch Grote und andere 2009. Lesen Sie noch mehr zu diesem Thema im Web-Exkurs Spannungsfelder des Balancemodells der Führung auf www.lehrbuch-psychologie.de. Exkurs Ende. Um die Führungsdilemmata überwinden zu können, ist es notwendig, die stabilisierenden und dynamisierenden Komponenten der Spannungsfelder in Einklang zu bringen. Dies ist anhand von Balancestrategien der Führung möglich. Diese Strategien werden nach Grote und anderen 2009 in die 4 Bereiche intra- und interindividuell, zeitlich und organisational unterteilt. Erstens: Intraindividuelle Balancestrategien stellen persönliche Maßnahmen für die Führungskraft, wie zum Beispiel Coachings und Trainings, dar, mit deren Hilfe die fehlende bzw. gering ausgeprägte Kompetenz aufgebaut werden kann. So wäre ein Coaching zum Aufbau der strategischen Kompetenz eine Maßnahme für eine stark aufs operationale Tagesgeschäft konzentrierte Führungskraft. Zweitens: Interindividuelle Balancestrategien umfassen gemeinsame Maßnahmen innerhalb des Führungsteams, mit denen beide Komponenten eines Spannungsfeldes in die Führungsarbeit eingebracht werden. Die Führungsaufgaben in einem Führungsteam würden so aufgeteilt, dass eine Führungskraft das Tagesgeschäft leitet, während eine zweite die Rolle des Strategen übernimmt. Drittens: Zeitliche Balancestrategien stellen eine Organisation der Führungsaufgaben nach einem festen Zeitplan dar. So würde die Führungskraft einen Rahmenplan aufstellen, nachdem sich im ersten Jahr ausschließlich auf das Tagesgeschäft konzentriert wird und im nächsten Jahr die weitere strategische Ausrichtung überdacht wird. Viertens: Organisationale Balancestrategien umfassen die Aufteilung der Führungsaufgaben anhand der Organisationsstruktur. Das Unternehmen wird so strukturiert, dass eine Abteilung für die Erwirtschaftung des Umsatzes, Tagesgeschäft, verantwortlich ist, während eine andere Abteilung mit der experimentellen Testung der Produkte für zukünftige Märkte, Strategie, beauftragt ist. Führungsinstrumente. Damit ein Manager seine Mitarbeiter wirksam führen kann, reichen die Kenntnis der verschiedenen Führungsansätze und die Diagnose seines Führungsverhaltens nicht aus. Vielmehr bedarf es laut Felfe 2009 der Entwicklung und des Einsatzes von Führungsinstrumenten. Dies sind Hilfsmittel zur Unterstützung der Führungskraft bei der Umsetzung im operativen Alltag, die bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben eingesetzt werden können. Da der Beratungsmarkt für Unternehmen und Manager sehr lukrativ und hart umkämpft ist, gibt es eine Fülle an Führungsinstrumenten, die häufig Modeerscheinungen unterliegen. Bei der Leadership-Studie 2009 von Sauer und anderen wurden Führungskräfte daher nach der regelmäßigen Nutzung einer Auswahl etablierter Führungsinstrumente befragt. Die Ergebnisse sind in der Druckversion des Lehrbuches in Abbildung 5.3 dargestellt. Es wird deutlich, dass Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen eine herausragende Bedeutung bei der Nutzung von Führungsinstrumenten spielen. Im Folgenden wird auf die beiden häufig genutzten Führungsinstrumente Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung eingegangen. Mitarbeitergespräche. Mitarbeitergespräche stellen institutionalisierte Gespräche dar, die einen formalen Anlass, eine spezifische Zielsetzung und einen festen Zeitrahmen haben. Sie ergeben sich nicht spontan, sondern werden fest terminiert und vorbereitet. Siehe zum Beispiel Hozjeb und andere 2008 oder Felfe 2009. Es ist daher sinnvoll, dass ein einheitliches und systematisches Vorgehen anhand eines standardisierten Instruments innerhalb der gesamten Organisation gewährleistet wird. Ein Mitarbeitergespräch wird in 5 Phasen unterteilt: Einstiegsphase, mitarbeiterorientierte Phase, Abgleichphase, Klärungsphase und Abschlussphase. Es dient der Verbesserung der Beziehung von Vorgesetzten und Mitarbeitern, da es Offenheit und gegenseitiges Verständnis fördert und die Zusammenarbeit erleichtert. Mögliche Anlässe für ein Mitarbeitergespräch können Zielvereinbarungen, Leistungsbeurteilungen, Karriereplanung, Förderung und Potenzialentwicklung oder Konfliktmoderation darstellen. Es kann dazu dienen, Aufgaben zu delegieren und zu koordinieren, Mitarbeiter zu motivieren oder zu kritisieren, sowie Stärken und Schwächen zu analysieren. Vergleiche Menzel und andere 2009. Voraussetzung für ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch ist die aktive Rolle des Mitarbeiters, damit das Gespräch nicht einseitig aus Sicht der Führungskraft verläuft. Ziel ist stattdessen ein partnerschaftlicher, zielorientierter Dialog mit gleich verteilten Gesprächsanteilen. Daher sollten beide Seiten, Führungskraft und Mitarbeiter, die Gelegenheit zur Vorbereitung des Gesprächs erhalten. Siehe dazu auch Neuberger 2004. Zielvereinbarungen. Zielvereinbarungen stellen eine wesentliche Führungsaufgabe dar. Der Managementansatz, bei dem Zielsetzungen als zentrale Führungsfunktion im Mittelpunkt steht, wurde von Drucker 1998 Management by Objectives genannt. Dabei wird die Führung an Leistungszielen und am Grad der Zielerreichung ausgerichtet. Aus den übergeordneten Unternehmenszielen werden untergeordnete Teilziele abgeleitet, die von den Mitarbeitern realisiert werden. Die Teilziele sollten gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet werden, sodass Anforderungen des Unternehmens und Bedürfnisse der Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt werden. Damit die Zielvorgabe eine leistungssteigernde Wirkung hat, müssen die Ziele SMART sein. Das Akronym SMART steht für spezifisch, messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch umsetzbar und terminiert. Der Ansatz des Management by Objectives hat eine herausragende Bedeutung in Unternehmen erreicht. Allerdings wird häufig an der praktischen Umsetzung der Zielvereinbarung Kritik geübt. Denn häufig werden Ziele direktiv vorgegeben und von den Mitarbeitern als unrealistisch bzw. unerreichbar wahrgenommen. Siehe dazu auch Kapitel 10. Dies kann laut Felfe 2009 zu Demotivierung, Unzufriedenheit und Resignation der Mitarbeiter führen und damit das Gegenteil der erhofften Leistungssteigerung bewirken. Auch kann die ausschließliche Orientierung an Zielen die Gefahr eines überhöhten Leistungsdrucks und Vernachlässigung weiterer elementarer Führungsfunktionen nach sich ziehen. Siehe auch Henze und andere 1997.